Seit Monaten gibt es Streit um das sogenannte Betreuungsgeld, welches die Regierungskoalition neulich im zweiten Anlauf in den Bundestag gebracht hat. Die Kritiker des Betreuungsgeldes geißeln es als Herdprämie. Und dieser Streit hat sich mittlerweile zu einem veritablen demokratischen Kulturkampf um das richtige Familienbild in Deutschland ausgewachsen. Die CSU und Teile der CDU wollen, dass alle Eltern, die ihr Kleinkind zu Hause betreuen, ab August 2013 im Monat erst 100, später 150 Euro ausbezahlt bekommen, sozusagen als staatliche Anerkennung ihrer Erziehungsleistung daheim, wenn denn schon im Gegenzug alle Eltern einen Rechtsanspruch auf einen kostenlosen staatlichen Kita-Platz haben. Diese neue Sozialleistung, also das Betreuungsgeld, im Umfang von ca. 1 bis 2 Milliarden Euro, findet der Rest der politischen Welt in Deutschland ziemlich daneben. Zuständige aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaft und Kultur, die melden sich zu Wort und schimpfen auf die unmögliche Herdprämie, diesen unsäglichen Rückschritt in der Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Familienpolitik, der nichts als staatliche Fehlanreize schaffe. Das war aus einer gemeinsamen Presseerklärung des Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Also lauter staatliche Fehlanreize seien das. Nicht uninteressant, was diese amtlichen und halbamtlichen Familien- und Frauenbeauftragten und ihre konservativen Widersacher aus der CSU da in ihrem kritischen Dialog zu Protokoll geben. Über die modernen Zustände in deutschen Familien einerseits und ihre Ansprüche an Frauen, Familien und Erziehung andererseits. Dass die Damen und Herren Kapitalisten ihres handfesten Interesses wegen gegen eine staatliche Belohnung fürs Erziehen daheim sind, das ist klar. In ihren Augen, also in den Augen der Damen und Herren Kapitalisten, wäre ein Betreuungsgeld ein neuer Anreiz zum Ausstieg aus dem Beruf und würde das Problem des Fachkräftemangels weiter verschärfen. Sie, die Unternehmer, meinen, es müsse im Gegenteil alles unternommen werden, damit Frauen Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren könnten. Das war wieder aus der gemeinsamen Presseerklärung von DGB und BDA. Für einen Hunderter im Monat als Facharbeiter oder Facharbeiterin aus dem Beruf aussteigen, verdienen Frauen tatsächlich so wenig, dass das Betreuungsgeld eine Alternative zum Arbeiten ist. Eine verräterische Problemsicht derjenigen, die so niedrige Löhne zahlen, dass sie wegen des Betreuungsgeldes gleich um ihre Fachkräfte bangen. Das Problem reicht jedoch schon noch etwas tiefer. Mit den durchgesetzten Niedriglöhnen sind Doppelverdiener in den Familien zur regelmäßigen Notwendigkeit geworden. Damit, also mit den Niedriglöhnen und mit den alltäglichen Leistungsanforderungen, die moderne Betriebe an ihre Beschäftigten stellen, haben Unternehmer Kindererziehung und Geldverdienen unvereinbar gemacht. Deswegen verlangt die Wirtschaft von ihrer Regierung, mit moderner Familienpolitik dafür zu sorgen, dass der Nachwuchs und seine Betreuung den Totaleinsatz der Eltern für den Betrieb nicht behindern. Immerhin sei nach dem Dafürhalten der Unternehmer in dieser Richtung in den letzten Jahren mit dem Ausbau der staatlichen Krippen einiges Richtige auf den Weg gekommen. Unmöglich also, diese vielleicht läppische, aber eben doch Prämie auszuloben, die Mütter vom Arbeitsmarkt fernhält, meint eine Arbeitsmarktexpertin. Wo die deutschen Unternehmer heutzutage längst einen Gutteil der Frauen als oftmals besonders billige Dienstkräfte erfolgreich in Beschlag genommen haben.
Ja, ungefähr so ähnlich sehen das auch die Anwälte und Anwältinnen der modernen Frau, auch wenn die moderne Frau auf der anderen Seite des Beschäftigungsverhältnisses steht. Die Herdprämie sei ein Rückschlag für das moderne Frauenbild und die Gleichberechtigung der Geschlechter, meinen diese Anwälte. Was auch immer sich die Damen auf den höheren Sprossen der Karriereleiter über ihre Selbstverwirklichung im modernen Berufsleben einbilden mögen, die Berufstätigkeit der Frauen in den unteren Gehaltsklassen gibt eigentlich keinen Anlass, ein Hohelied auf die Gleichberechtigung anzustimmen. Arbeitende Frauen sind Teil eines Lohnsystems, das sich zum Mitarbeiten fürs Familieneinkommen zwingt. Sie müssen das machen, weil der Lohn des Hauptverdieners nicht reicht. Das hat ja Christel schon ausgeführt. Und so sind sie für die Arbeitgeber als billige Zuverdiener eingeplant. Verschwiegen wird auch nicht, wenn von Teilzeitfallen und drohender Altersarmut die Rede ist. Die Kritikerinnen der Herdprämie, die auf lückenlosere weibliche Erwerbsbiografien plädieren, werben mit dem Argument, die auch nicht besonders gemütlich klingen, wenn alleinerziehende Mütter und Frauen bis zur Rente mehr arbeiten, dann würde das der Solidargemeinschaft soziale Unterstützungsleistungen ersparen.
Und was die Kritikerinnen und Kritiker auch noch meinen, dass das Betreuungsgeld eben bedenkliche sogenannte Fehlanreize liefert. Das vermelden übrigens auch die deutschen Sozial- und Bildungsexperten. 100 oder 150 Euro im Monat, wie du schon gesagt hast, über ein, zwei Jahre, allein dafür die Kinder daheim zu lassen, unter Umständen also fürs Nichtstun. Das Geld, da kennen sich die Experten aus, das sei eigentlich nur ein Anreiz, der bildungsferne und einkommensschwache Familien in ihren Entscheidungen über Kinder, Erziehung und Arbeit beeinflusst. Und die Experten kennen ja ihre Pappenheimer, den sogenannten Bildungsfernen und Arbeitslosen, ob Deutsche oder Migranten, ist ohne weiteres zuzutrauen, ihre Kinder als lebendiges Portemonnaie zu missbrauchen. Am Ende sogar neue Kinder allein wegen des Betreuungsgeldes in die Welt zu setzen. Und das dann zu Hause vor dem Fernseher verjubeln, während ihre Kinder unbeaufsichtigt vor sich hin verwahrlosen. So also das Bild ungefähr, was von den Kritikern der Herdprämie gezeichnet wird in Bezug auf den Verwendungszweck dieses Geldes. Es ist nämlich schon interessant, womit Experten aus Wissenschaft und Politik hinter den Wohnungstüren zahlloser Familien rechnen. Was im Übrigen auch die zuständige Familienministerin Schröder frank und frei bestätigt, wenn sie die Auszahlung des Betreuungsgelds an den Nachweis knüpfen will, dass die Eltern ihre Kinder zur Vorsorgeuntersuchung gebracht haben. Schröder stellt damit ihrer ach so famosen Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts ein ziemlich übles Zeugnis auf, und zwar, was die sozialen Verhältnisse angeht, wenn sie so schonungslos auf die proletarische Verelendung deutet. Das kümmert die zuständige Elite aber nicht. Denn die Verantwortungsfrage für diese Verhältnisse ist längst eindeutig geklärt. Das familiäre Glück Kindererziehung ist ein Bildungspflichtprogramm, dessen Erfüllung der Staat von den Eltern einfordert. Und dass die Vermittlung von Kompetenzen wie Aufmerksamkeit, Selbstmotivation, Hartnäckigkeit und Selbstbewusstsein verlangt, also lauter Arbeitstugenden. Dass prekäre Familien die Vermittlung dieser Karrieretugenden einfach nicht drauf haben können, dieses fundamentale Misstrauen der Elite in ihre Prekariatsfamilien hat sich schon ziemlich festgesetzt. Armen Familien, so das einhellige Urteil, wirft man also auf keinen Fall Geld hinterher. Den Armen nimmt man eher die Kinder weg, wenn man sie schon für den öffentlichen Erziehungsauftrag nicht mehr in die Pflicht nehmen kann. Dazu Hannelore Kraft in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Zitat: Bildung muss in der Kita beginnen. Dann müssen wir aber auch sicherstellen, dass alle Kinder da sind, statt eine Prämie für Kinder zu zahlen, damit sie fernbleiben.
Diese Art von Einwänden, die von einem soliden Misstrauen
in die Funktionalität der Familie für die nationale Konkurrenzgesellschaft künden, hat die CSU, die Erfinderin der ganzen Chose, mit einem Spitzeneinfall schon ziemlich die Luft rausgelassen. Die Armen, die Bedürftigen bekommen das Geld sowieso nicht. Schließlich haben wir doch schon ein geniales Grundsicherungsprogramm, das klar definiert, was ein Leben in Würde für Erwerbslose in der deutschen Marktwirtschaft bedeutet und auf dessen beinhartes Regime sich die Politik als unumstößliche Gesetzeslage berufen kann. Der CSU-Generalsekretär Dobrindt sagt Folgendes: Die neue Leistung wird zwangsläufig auf Hartz IV genauso anzurechnen sein wie jede andere staatliche Zusatzleistung auch. Beim Kinder- und Elterngeld wird ja ebenso verfahren. Das liegt an der Systematik von Hartz IV als reiner Grundsicherung für den Lebensunterhalt. Andernfalls würde es zu einer nicht gewollten Addition von Unterstützungsleistungen kommen. Soweit Dobrindt, der CSU-Generalsekretär. Armen Leuten Geld zu geben, dafür hat auch die CSU selbstverständlich nichts übrig. Diese Partei ist der Ansicht, Sozialhilfeempfängern solle man nicht auch noch beim Kinderkriegen helfen. Für die besser verdienenden Familien besteht die CSU aber schon auf ein paar Idealvorstellungen über Familie, in deren Namen sie sich glatt ein paar kritische Töne über die Konkurrenzgesellschaft erlaubt, für deren Segnungen sie ansonsten einsteht. Die CSU distanziert sich von Stimmen aus der Wirtschaft, die nur das Fachkräftepotenzial junger Väter und Mütter im Blick haben. Das findet die CSU sehr kurzsichtig. Ein Zitat aus dem Bayern-Kurier. Zitat: Ein Land, das die Bedürfnisse seiner Kleinstkinder in Konkurrenz mit dem elterlichen Arbeitsplatz stellt, übt einen unverantwortlichen und familienfeindlichen Druck auf junge Eltern aus und beraubt sich so seines eigenen Nachwuchses. CSU-Familienpolitik stärkt die Leistung von Familie, anstatt sie strukturell zu behindern. Weil uns eines immer bewusst sein muss: Der Staat kann nur Geld, niemals Liebe schenken. Der Staat kann Familie niemals ersetzen. Soweit der Bayern-Kurier.
Das war der bayerische Familienminister, die bayerische Familienministerin Hadertauer im Bayern-Kurier.
Die kenne ich nicht.
Klasse, also wirklich, das ist ein tolles Zitat. Der Staat und sein Nachwuchs, also es ist gar nicht der Nachwuchs der Eltern, sondern der Staat beraubt sich seines eigenen Nachwuchses. Darum also geht es der CSU mit ihrem Plädoyer für junge Eltern, die eben ihren Kindern daheim in der Familie Liebe schenken sollen. Na toll. Das klingt übrigens gleich so, als wollte die CSU suggerieren, die Einrichtung von Krippen sei die Ursache dafür, dass Eltern tagsüber zur Arbeit gehen müssen und deshalb die Kinder nicht mehr zu Hause betreuen können. Muss man ja wohl mal sagen, wahr ist das Gegenteil. Der Ausbau dieser Krippenbetreuung ist die Konsequenz und nicht die Ursache. Die Konsequenz der Unvereinbarkeit von häuslicher Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit. Aber ich glaube, die CSU will der Regierung in Berlin einfach nur mal nachgesagt haben, dass deren, also die Familienpolitik der Regierung, dem Staat schade und letztlich für den Kindermangel in Deutschland verantwortlich sei. Dabei muss man natürlich festhalten, die CSU ist kein totaler Gegner von Kindergärten, woher auch. Auch die CSU-Sozialpolitiker wissen, dass man die Erfordernisse der Kinderbetreuung mit den Erfordernissen des Wirtschaftslebens in Übereinstimmung bringen muss. Aber diese Partei will einen eigenen Akzent setzen. Sie pocht auf die Beachtung des staatlichen Nachwuchsbedarfs. Diese Staatsfanatiker aus Bayern sind eben auch reaktionäre Familienpolitiker, die es überhaupt nicht aushalten, dass ihre christlich-soziale Vorstellung von Familie und Erziehung entwertet wird. Die CSU mobilisiert also ihr ganzes verbliebenes Ressentiment, das sie schon immer gegen die Erwerbsarbeit von Frauen und vor allem gegen den Ausbau der staatlichen Kleinkindererziehung hatten. Und warum? weil im Familienbild dieser reaktionären Politiker die Liebe, die Eltern ihren Kindern schenken, eine Funktion hat. Für Hadertauer und Co. ist die Liebe zum eigenen Nachwuchs nämlich immer noch der verlässlichste, natürliche, quasi vorstaatliche Garant für die gelungene Bildung eines anständigen und natürlich auch möglichst erfolgreichen Volksnachwuchses. Ich zitiere die nochmal, diese Frau Hadertauer, wieder nach Bayern Kurier. Zitat: Nicht Krippe, Kindergarten oder Schule, sondern das Elternhaus ist der wichtigste Bildungsort. Damit später Bildung gelingen kann, muss in den ersten drei Lebensjahren das Grundbedürfnis nach verlässlicher Bindung gestillt werden. Daher müssen wir Eltern ermutigen. Ihre Zeit und Zuwendung sind die beste Bildungsinvestition, aha, eine Investition für ihre Kinder. Nicht umsonst hat es die Natur so eingerichtet, dass das nächste Kind in der Regel erst mit einem gewissen Abstand auf die Welt kommt. Hadertauer, also ein echter Experte. Dem Staat steht also allenfalls zu, also es war jetzt Zitat Ende. Dem Staat steht also allenfalls zu, die Eltern dazu zu ermutigen, was die Natur eigentlich schon grundvernünftig eingerichtet hat, damit im biologischen Zusammenhang von Vater, Mutter und Kind ein tüchtiger deutscher Nachwuchs geformt wird. Das steht dem Staat allenfalls zu. Was ihm hingegen überhaupt nicht zusteht, ist, nach Auffassung der CSU, sich mit einem groß angelegten staatlichen Kita-Ausbau ins Urfamiliäre einzumischen. Wer die Eltern mit solchen verführerischen Angeboten von ihrer familiären Pflicht ablenkt und sie geradezu nötigt, ihre Kinder in staatlich eingerichtete Krippen abzuschieben, der will, so Dobrindt, eine Art, wie er es nennt, DDR-Light und sich die Hoheit über die Kinderbetten sichern, wie immer das gehen soll.
Soweit ist es gekommen. Damit in Deutschland das christlich fundamentale Familienbild nicht untergeht, muss die CSU den an Werteverfall grenzenden Tendenzen der Staatserziehung ihre Familienwerte entgegenstemmen, damit die Eltern überhaupt noch echte Wahlfreiheit zwischen häuslicher Erziehung und Krippenerziehung haben. Und wie ermutigt dann die CSU die Eltern zur Familie? Durch eine Art politisches Kompensationsgeschäft, wie es nur demokratische Politiker zu Wege bringen. Die CSUler lassen sich ihre sittlichen Bedenken gegen Staatserziehung durch ein in Geld bezifferte Prämie abkaufen, die staatsoffiziell die positive Leistung der Familie als eine Keimzelle des Staates bezeugt. Einerseits durch systemgerechte, durchaus systemgerecht, ihr moderner Staat regiert mit Geld und mischt sich über Elterngeld und so weiter längst in die intimsten Entscheidungen von Paaren ein, damit deren private Kalkulation um mehr gutes deutsches Volk hervorbringt. Andererseits ist das Betreuungsgeld mickrig genug, um den Eltern den wertvollen Aufopferungscharakter einer jahrelangen Beschränkung auf die eigenen Kinder im Dienste einer gelungenen Erziehung unter Beweis zu stellen.
Ja, jetzt kommen wir allmählich zum Schluss. Die eine Sache ist, dass die CSU den Tauschwert für die Rettung ihres Familienbildes mit 100 bis 150 Euro ziemlich niedrig ansetzt. Die andere Sache ist, dass die CSU den demokratischen Preis deutlich höher veranschlagt. Eine politische Haupt- und Staatsaktion wird aus dem Streit ums Betreuungsgeld über die Profilierung der CSU als Regierungspartei. Das Betreuungsgeld ist ihr, also das Steckenpferd der CSU, ihr Alleinstellungsmerkmal, mit dem sie sich von den anderen Parteien unterscheidet. Ob sie sich damit wirklich profiliert, das hängt allein an der erfolgreichen Durchsetzung gegen CDU und FDP. Daher baut sich die CSU als unverzichtbarer Machtfaktor auf und stellt den beiden Parteien ziemlich ultimativ die Koalitionsfrage. Nach dem Motto »Ausgemacht ist ausgemacht« beruft sie sich ganz schlicht auf den Koalitionsvertrag, und die CSU droht damit, die Regierung platzen zu lassen, wenn CDU und FDP das Vorhaben der CSU scheitern lassen wollen. Und sie macht Merkel eine Ansage. Horst Seehofer in der Bild-Zeitung: Eine Regierung, die ihre eigenen Beschlüsse nicht umsetzt, braucht man nicht, sagt der Seehofer. Ob das mit der Familie und so weiter der CDU-Chefin nun einleuchtet oder nicht. Geschlossenheit der Regierung, Demonstration machtvoller Handlungsfähigkeit, diese demokratischen Werte müssen doch einer Kanzlerin für eine Kanzlerin überzeugend sein.